Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Ein Palast für Putin. So heißt nicht etwa ein neuer Kitschroman, sondern ein investigativer Dokumentarfilm von Alexei Nawalny, in dem es um ein angebliches Prunkanwesen des russischen Präsidenten geht. Diesen Film hat Nawalnys Team veröffentlicht, kurz nachdem der Oppositionelle von Sicherheitskräften festgenommen wurde bei seiner Rückkehr nach Russland. Aber nicht nur gegen ihn gehen die russischen Behörden vor, sondern auch gegen sein Team. Nawalnys AnhängerInnen wollen sich das nicht länger bieten lassen. Sie haben für Demonstrationen mobilisiert für heute in vielen Städten Russlands. Der Kreml warnte vor der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen. Lassen sich Nawalnys AnhängerInnen davon abhalten, zu demonstrieren? Das habe ich unseren Moskau-Korrespondenten Thilko Kries gefragt.
Ich denke nicht, dass sie sich davon abhalten werden lassen. Und in der Tat ist schon zu sehen, dass in den östlich gelegenen Landesteilen, also am Pazifik zum Beispiel, im sogenannten russischen Fernen Osten, in den Städten Wladiwostok, Chabarowsk und anderen Menschen auf die Straße gehen, teils Hunderte, teils auch Tausende. Das, was ich aus Wladiwostok sehe, ist bisher die größte Demonstration. Es gibt auch zum Beispiel in Jakutsk, einer sehr kalten Großstadt im Nordosten, eine Art Pelzmantel-Demonstration. Dort herrschen zurzeit minus 50 Grad, aber es sind trotzdem einige Dutzend Menschen auf die Straße gegangen. Was uns aber auch erreicht, das sind Nachrichten über Dutzende Festnahmen, teilweise auch Schlagstockeinsätze. Diese Demonstrationen sind nirgends genehmigt worden, sie sind also nach russischem Recht illegal. Und diese Demonstrationsbewegung, nennen wir sie einmal, die arbeitet sich heute also vor, immer weiter Richtung Westen. Und 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist dann der Zeitpunkt, zu dem es hier in Moskau auch losgehen soll. Der einschlägige Platz, der Puschkin-Platz im Zentrum der Hauptstadt, der ist schon mit Sperren oder wird jetzt mit Sperren versehen. Es wird mit einem massiven Polizeieinsatz gerechnet. Was wollen die Demonstranten erreichen? Sie wollen vor allem die Freilassung Alexei Nawalnys erreichen.
Putin hatte ja lange suggeriert, Nawalny wäre unbedeutend. Was lässt sich denn jetzt ablesen aus dieser Reaktion des Staates?
Das Gegenteil. Nawalny ist bedeutend, auch für den Staat bedeutend. Er ist zum wichtigsten Oppositionspolitiker Russlands aufgestiegen in den vergangenen Monaten. Der Staat reagiert nervös, er reagiert repressiv. Es hat präventive Festnahmen gegeben, zum Beispiel von Mitarbeitern der Nawalny-Büros in ganz unterschiedlichen Regionen. Es hat Einschüchterung gegeben von Jugendlichen, von Studierenden, über Lehrende, über Dozenten zum Beispiel. Ihnen wurde gesagt, nehmt nicht teil, es könnte für euch Konsequenzen haben, zum Beispiel für euer Studium. Wir sehen also wenig Argumentation, sondern vor allem Repression. Es gibt außerdem das bewusste Streuen von Falschnachrichten, so heißt es überall in der staatlichen Propaganda. Nawalny wolle Kinder auf nicht genehmigte Demonstrationen bringen und sie dort sozusagen zu Straftaten anleiten. Das stimmt nicht, wird aber behauptet. Niemand weiß ganz genau, wie gut die Realitätswahrnehmung im Kreml eigentlich ist und von Präsident Putin eigentlich ist, denn autoritäre Regime haben ja immer das Problem, dass sie sich mit Ja-Sagern umgeben und nicht ganz genau wissen, was im Land eigentlich vor sich geht. Deshalb ist nicht ganz auszumachen, wie die Reaktion des Staates heute ausfällt, aber ich rechne tatsächlich mit sehr viel mehr Schlagstockeinsatz, mit sehr viel mehr Festnahmen und mit einem Maß auch an Gewalt.
In Russland demonstrieren Menschen heute für die Freilassung des Oppositionellen Alexei Nawalny. Das waren Informationen von Thilko Gries aus Moskau. Mitte Februar sollen die Schulen wieder öffnen. Das fordert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Aus Berlin, Kai Küstner.
Es ist die Sorge um das Wohlergehen der Kleinen, die Familienministerin Giffey umtreibt. Kinderschutz ist auch Gesundheitsschutz, sagte die SPD-Politikerin. Man sehe bei den Kindern zunehmend Vereinsamung, Übergewicht, Bewegungsmangel. Abgesehen von der Bildungsgerechtigkeit und den psychischen Folgen, listete Giffey im Morgenmagazin von ARD und ZDF auf. Und kommt zu dem Schluss, nach dem 14. Februar brauche es dringend Öffnungen. Begleitend dazu sieht Giffey auch die Notwendigkeit von mehr Corona-Tests in der Kinderbetreuung. Auch Kanzlerin Merkel hatte gestern bekundet, in der Öffnungsrangliste stünden Kitas und Schulen ganz oben. Bund und Länder hatten sich diese Woche darauf verständigt, dass Schulen und Kindertagesstätten grundsätzlich bis Mitte Februar geschlossen bleiben sollen. Einige wenige Bundesländer legen die Beschlüsse jedoch großzügig aus.
Helmut Holter, Bildungsminister des Landes Thüringen, sieht erhöhten Bedarf bei einzelnen Schülergruppen. Der linken Politiker heute Morgen im Deutschlandfunk.
Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess oder haben schon einige verloren. Die Schulleiterinnen und Schulleiter, mit denen ich gesprochen habe, schätzen ein, dass es zwischen 10 bis 15% in Thüringen sind. Und wir haben jetzt entschieden, dass bei geschlossenen Schulen die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf und diese Gruppe der Schülerinnen und Schüler gehört dazu, dass wir die ab 1. Februar nach den Winterferien wieder in die Schulen holen, um sie an das allgemeine Lernniveau wieder heranzuführen. Lehrerinnen und Lehrer spiegeln mir, dass sie belastet und auch überlastet sind. Also 40-Stunden-Woche kann man einfach vergessen. Es wird also 16 Stunden am Tag gearbeitet, auch am Wochenende. Aber wir haben gar keine andere Chance, als diese Schülerinnen und Schüler, die nicht mitkommen bzw. abgehängt sind, in die Schulen zu holen. Und ich weiß von den Schulen, dass sie das gut organisieren.
Im Fatigue-Zentrum der Charité in Berlin werden Menschen mit Langzeitfolgen von Corona behandelt. Carmen Scheibenbogen geht von 1-2% aller Erkrankten aus, die auch noch nach mehr als einem halben Jahr mit verschiedenen Folgen der Krankheit zu kämpfen haben. Was das bedeutet, erklärte die Medizinerin in dieser Sendung.
Warum bei manchen die Verläufe so langwierig sind und bei anderen nicht, das können wir bislang nur vermuten. Wir werden viele Menschen haben, die chronisch krank sein werden nach Covid und das schon in diesem Jahr. Und dem müssen wir uns jetzt stellen. Wir müssen ganz schnell verstehen, was ist eigentlich los bei diesen Patienten. Das heißt, wir müssen den Krankheitsmechanismus verstehen, um auf der Grundlage auch gezielt behandeln zu können. Und gerade beim chronischen Fatigue-Syndrom ist das in der Vergangenheit nicht passiert. Das heißt, die Erkrankung ist bis heute nicht richtig verstanden und deswegen gibt es auch bislang keine gezielten Behandlungen. Aber ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir, wenn wir das tun, die Erkrankung auch relativ schnell entschlüsseln können und dann auch gezielt behandeln können.
In 2 Wochen soll das 2. Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump beginnen. Verhandelt wird im US-Senat, der wie eine Art Gericht fungiert. Katrin Brandt.
Der US-Senat wird sich ab dem 8. Februar mit der 2. Anklage gegen Donald Trump beschäftigen. Das teilte Chuck Schumer, der Chef der Demokraten, gestern mit. Damit kommt er den Republikanern entgegen, die einen späteren Termin vorgeschlagen hatten, weil sie dem früheren Präsidenten mehr Zeit zur Vorbereitung geben wollen. Und auch Präsident Biden kommt die Verschiebung entgegen. Er kann noch nicht richtig anfangen zu arbeiten, weil längst noch nicht alle seiner Minister vom Senat bestätigt worden sind. Würde gleichzeitig gegen Donald Trump verhandelt, könnte das den Zeitplan durcheinander bringen. Außerdem würde das die Chancen seiner Mannschaft, auch Stimmen von Republikanern zu bekommen, erheblich verschlechtern.
Für den Schriftsteller Navid Kermani steht der neue US-Präsident Joe Biden für Hoffnung auf ein besseres Verhältnis auch zum Iran. Dass Biden am ersten Tag seiner Amtszeit das Einreiseverbot für Muslime aufgehoben hat, sei ein starkes Zeichen, so der Iran-Kenner im Deutschlandfunk.
Also das ist schon mal eine wichtige Geste, weil extrem viele Iraner in Amerika leben. Also die iranische Community in Amerika ist riesengroß. Und diesen Austausch, der ist jetzt wieder einigermaßen möglich. Und es ist schon eine starke Geste, das gleich am ersten Tag aufzuheben. Nicht nur für die Menschen im Iran, auch ich. Ich musste sämtliche Einladungen nach Amerika absagen. Man muss sehen, dass das Regime und die Interessen des Regimes, die Interessen der Menschen im Iran sind nicht deckungsgleich. Das Regime wird schauen, okay, kann man sich auf den Biden verlassen, wenn er jetzt sagt, wir heben die Sanktionen auf, wenn wir dies und jenes tun, wird er das tun. Das hat Trump nicht gemacht, das hat nicht mal Obama eigentlich wirklich durchgesetzt. Und da wird man sehen, ob man jetzt ins Geschäft kommt. Da geht es weniger um symbolische Gesten.